Heute zu Gast im Dentalstarter-Podcast ist Dr. Marie Klakowski. Als Kieferorthopädin übernahm sie 2004 ihre eigene Praxis und hat diese zur ganz eigenen Marke gemacht. Ihre Praxis in München wurde vor allem dadurch bekannt, dass Marie Dirndl und Lederhose als alltägliche Praxiskleidung gewählt hat. 2020 verkaufte Marie die Praxis und ihre Marke, um neue Wege gehen zu können. Heute ist Marie als Business-Mentorin und Online-Redakteurin tätig und verhilft Praxen auf dem Weg zur eigenen Marke. Und bevor es losgeht, gibt's noch so ein paar Facts über meinen heutigen Folgenpartner. Und zwar ist das die Dress-Manufaktur in München. Die Gründerin Hanna Martinkova hat in ihrer Dress-Manufaktur die eigene Passion zum Beruf gemacht. Sie und ihr Team fertigen hochwertige, individuelle und unglaublich stilvolle Berufsbekleidung, mit der ihr eurer Praxis ein einzigartiges Image verleihen könnt. Macht euch am besten einmal selbst einen Eindruck davon und schaut auf dem Instagram-Profil oder auf der Homepage vorbei. Den Link gibt's wie immer in den Shownotes und der Folgenbeschreibung bei Instagram. Herzlich willkommen, liebe Marie, bei mir im Dentalstarter-Podcast.
Ich freue mich auf unseren Podcast heute, auf unseren regen Austausch. Ich bin schon auf deine Fragen gespannt für deine Community.
Ja, voll. Also wir haben uns ja über LinkedIn kennengelernt. Das ist ja im Grunde so ein Berufsnetzwerker-Online-Portal. Und da sieht man ja auch immer so ein bisschen die beruflichen Stationen. Und ich muss sagen, bei deinem Lebenslauf sozusagen, da war ich echt total baff. Und ich könnte wahrscheinlich gleich 1000 Fragen auf einmal stellen. Aber ich würde sagen, wir fangen mal so ein bisschen bei den Basics an. Du bist ja Kieferorthopädin und hast ja damals Zahnmedizin in Berlin studiert, habe ich gesehen, und im Anschluss dann eben deine Weiterbildung in Berlin und München gemacht. Wie war das damals? Wie kamst du überhaupt zur Kieferorthopädie?
Ja, danke für die Frage. Da muss ich wahrscheinlich gleich mal richtig ausholen. Ja, wie kam ich zur Kieferorthopädie? Ja, ich habe Zahnmedizin in Berlin studiert, gleich nach dem Fall der Mauer, also im Sommersemester 90 habe ich angefangen mit einem, sage ich jetzt mal, Ostabitur, habe ich Glück gehabt, dass ich gleich einen Studienplatz bekommen habe. Und damals, ursprünglich wollte ich Theaterpädagogik studieren, das hat sich natürlich mit dem Fall der Mauer alles total verändert, dann hieß es immer, was kann ich studieren, was ich davor nicht studieren konnte, und da stand halt Zahnmedizin ganz oben auf meiner Liste. So bin ich erstmal zur Zahnmedizin gekommen.
Verrückt.
Und ja,
cooler Einstieg schon mal.
Ja, Studium. Mein erster Job in der Zahnarztpraxis, da war gerade mal wieder eine BEMA-Reform, eine Änderung, sodass einfach so ein bisschen Flaute war in der Zahnarztpraxis. Und da hat meine damalige Chefin gesagt in Berlin, Mensch, geh doch mal zu meinem Mann, der ist in der Kieferorthopädie, da ist immer was los. Und so bin ich eigentlich zur Kieferorthopädie gekommen, wie das immer im Leben manchmal so spielt. Und da habe ich sehr schnell gemerkt, ich kannte Kieferorthopädie nur aus der Uni. Das war immer nette Assistentin, eigentlich ganz easy, aber so richtig den Zugang habe ich nicht gefunden. Aber in der Praxis habe ich sehr schnell gemerkt, Mensch, das ist doch was mich interessiert. Und so habe ich den Weg dann auch glücklich, nächster Zufall, an die Weiterbildungsstelle bekommen, die nicht besetzt war in Berlin. Und so bin ich zur Kieferorthopädie gekommen.
Ja, ich wollte gerade sagen, es ist ja heutzutage wahnsinnig schwierig, überhaupt so eine Weiterbildungsstelle zu bekommen. Du meintest, du hattest da Glück. Wie lief das genau ab?
Ja, ich hatte wirklich Glück, dass die Stelle zu dem Zeitpunkt einfach, aus welchen Gründen auch immer, nicht mit dem Assistenten besetzt war und ich wirklich dann nahtlos nach dem zahnärztlichen Jahr mit der kieferorthopädischen Weiterbildung beginnen konnte. Und dann kam natürlich das Nadelöhr-Klinikstelle, wo es einfach schwierig war, in Deutschland was zu finden. Und ich habe mich wie alle an allen Unis beworben und hatte dann aber fortbildungsmäßig mich für die Uni München entschieden, weil mir das, sie hatten so auch so eine Art Curriculum angeboten, sinnvoll erschien, wirklich ein Konzept von A bis Z mal überhaupt zu hören, weil in der Fülle der Fortbildung, da weiß man ja sonst gar nicht, wonach man sich richten soll. Und dann habe ich auch wirklich Glück gehabt, dass ich eine Zusage, interessanterweise aus Regensburg, hatte.
Ja.
Und auch parallel dann in München, dann habe ich mich für München entschieden.
Okay. Wann war das genau?
Oh Gott, wann war das?
So ungefähr.
2000 so irgendwie. Mhm. Ja, ah, ja, 99, 2000, genau.
Okay, und dann habe ich gesehen, dass du dann so 2004 dann schon deine eigene Praxis übernommen hast. War dir das schon vorher so ganz klar, okay, ich möchte selbstständig werden, ich möchte meine eigene Praxis haben oder eher so ein Zufallsding dann?
Na, also das war, glaube ich, wirklich oder definitiv kein Zufall. Das war für mich klar, wenn ich den langen Weg gegangen bin, dann doch bitte, um selbstständig zu sein, um mein eigenes Ding zu machen, um meine eigenen Vorstellungen verwirklichen zu können. Also nach den paar angestellten Stationen habe ich gemerkt, ich bin eher wirklich der Machertyp, auch das Unternehmerische. Und da war für mich klar, ich brauche meine eigene Praxis.
Jetzt hast du ja da doch innerhalb von relativ kurzer Zeit, glaube ich, doch so eine Art Imperium da schon fast aufgebaut, eine eigene Marke aufgebaut. War das auch schon von Anfang an dein Ziel oder hat sich das eher so entwickelt, beziehungsweise vielleicht beschreibst du mal, was das für eine Praxis war, die du da übernommen hast und ja, wie war dieser Weg dann hin zu deiner Marke?
Ja, also ich habe sehr früh angefangen, also wirklich mit Studienende immer zu sammeln Ideen. Also was mir gefällt, sei es jetzt von der Optik her, von der Einrichtung, aber auch wirklich von Konzepten. Heute würde man das ein bisschen moderner machen mit einem Pinterest-Board oder sowas in der Richtung, ein Moodboard sich erstellen. Damals war es halt einfach wirklich ein Ordner, wo ich Zeitungsausschnitte, Fotos und so weiter sortiert habe, sodass ich wirklich so ein Bild entwickeln konnte, was ich möchte, inhaltlich genauso eben wie vom Ambiente. Und da hat sich dann durch diesen Umzug, Wechsel nach München herauskristallisiert, dass diese Liebe zu den Bergen, dieses Alpine mir sehr gut gefällt, mich emotional berührt, anspricht. Und da habe ich mir gedacht, warum soll ich nicht mein Arbeitsumfeld wirklich so gestalten, wie das, wo ich mich auch privat wohlfühle. Also ich wohne jetzt nicht in der Alpenhütte, aber einfach so dieser Touch von Wellness-Hotel, was heute ja auch, na, normal will ich es nicht sagen, aber wir haben große Medical-Spa-Hotels oder auch Fitnessstudios. Das gab es ja alles vor 20 Jahren noch nicht so, wie es in der Form, wie ich es dann umgesetzt habe. Also das war die Grundidee, einfach sich wohlfühlen, möglichst wenig Klinik, Praxisambiente, nicht langweilig, wirklich gemütlich. Und dann natürlich mit dem i-Tüpfelchen, das möchtest du jetzt wahrscheinlich hören. Wie war unser Praxisoutfit? Ja, wir haben soft angefangen, so ein bisschen mit Trachtentüchchen und Polohemd, aber wir sind dann über die Trachtenbluse wirklich zum Dirndl gekommen. Und das war das Markenzeichen von mir, mein Signature-Look, die Praxis, die Alpenstyle-Praxis, in der im Dirndl gearbeitet wird.
Mega, mega cool, auf jeden Fall. Was war das denn für eine Praxis zu der Zeit, wo du sie übernommen hast? Hatte die schon so diese Zielgruppe, sage ich mal, von Anfang an schon so eine Art ja, Patientenstamm, dem genau das passen könnte? Oder war das eigentlich eine recht einfache Praxis und du hast sie dann, sage ich mal, aufgepimpt?
Da muss man auch wieder eigentlich eine längere Geschichte zu erzählen. Also ich hatte Neugründungen, also wirklich eine eigene Neugründung konzipiert, hatte aber dann irgendwie doch nicht so am Ende den Mut, das umzusetzen, war mir nicht ganz sicher mit dem Standort und habe mich dann doch für eine Praxisübernahme entschieden, aber natürlich ganz klar mit dem Ziel, dass ich die auch umgestalten werde nach meinen Vorstellungen. Im Nachhinein war beides gut, weil den Standort, den ich mir ausgesucht hatte, da ist wenig später ein Ärztezentrum gebaut worden, direkt an der S-Bahn-Station. Und meine Praxis wäre dann in der falschen Straße sozusagen gewesen. Also das hat mich mein Bauchgefühl nicht getäuscht. Und bei der anderen Praxis war es so, die hatte ich mir schon mal angeschaut, war da noch ein bisschen unsicher. Und beim zweiten Mal anschauen, musste der Inhaber damals abgeben, weil er 68 geworden ist. Das heißt, preislich hat sich das für mich auch nochmal rentiert, zu warten und mich für diese Variante zu entscheiden, mit dem kleinen Nachteil, dass wirklich das Ambiente, doch 20 Jahre eine Männerpraxis, nichts gemacht, einmal eingerichtet, reicht fürs Leben. Und da musste ich am Anfang, ich sag mal, mit wenig Aufwand, aber so mal von ja, wirklich 70er-Jahre-Style zum IKEA-Style wenigstens kommen und dann wirklich Stück für Stück meine eigenen Vorstellungen umsetzen. Da spielt natürlich sehr viel rein. Auch darüber könnten wir jetzt alleine eine Stunde reden.
Habe ich mir fast gedacht.
Von der Praxis mit Bestellbuch an der Rezeption, ja, mit einem Computer bis nachher zur mehr oder weniger voll digitalisierten Praxis mit natürlich Netzwerk, Scanner, 3D-Drucker, alles, was dazugehört. Also das, auch das ist eine interessante Reise, die ich da mitgemacht habe.
Voll. Und ich meine, du hast es ja wirklich, du meintest, es war eine Männerpraxis, das heißt, da waren mehrere Männer und dann kamst du da an und hast du das dann komplett alleine für dich aufgezogen, oder?
Ja, also wirklich, man muss da Stück für Stück einfach eine Note reinbringen. Also das ist ja nicht nur die Ausstattung, das sind die Mitarbeiter, die man übernimmt, die einfach den Stil natürlich von dem alten Inhaber gewohnt waren. Da kam, es kommt dann die nächste Parallele, dann die BEMA-Änderung in der Kieferorthopädie, also die neuen Richtlinien traten in Kraft, die starke Abwertung der Leistung. Und mein Vorgänger, der hat vielleicht mal in einer außervertraglichen Leistung einen Retainer verkauft, wenn überhaupt, aber das gab es nicht. Also genau 2004 mit Berufsstart, also mit der eigenen Praxis, kam diese Änderung. Und dann hieß es auf einmal, ein außervertragliches Konzept etablieren, die komplette Abrechnung ändern. Also sehr, sehr, sehr viele Prozesse, die da in Gang gekommen sind. Und auch, muss man sagen, habe ich dem Team viel zugemutet. Die gesagt haben, gerade damals war es ja so, ich bin noch kein Verkäufer, dann hätte ich Verkäuferin werden wollen. Auch die mussten erstmal lernen, was es bedeutet, die Wirtschaftlichkeit einer Praxis und auch diesen Gedanke, der Patient kommt nicht automatisch in die Praxis, sondern wir müssen Service bieten, wir müssen Aufklärung, wir müssen reden mit dem Patienten. Auch das war ja damals noch nicht wirklich üblich. Da wurde ein Abdruck gemacht und dann hieß es, da kommt eine Spange und fertig. Ja, also auch da hat sich ja sehr, sehr, sehr viel in der Kommunikation geändert.
Auf jeden Fall. Und hattet ihr dann von Anfang an schon Dirndl an oder wann kam das dann,
diese Idee? Nein, also im, wie soll ich sagen, Teamentwicklungsprozess haben wir natürlich einige Veranstaltungen gemacht, also sei es jetzt inhaltlicher Natur, wo ich sage, wir haben regelmäßig Mitarbeiterbesprechungen, Teambesprechungen, Strategie-Meetings gemacht. Das ist halt ganz wichtig, dass man auch wirklich das Team auf seine Reise mitnimmt, dass die überhaupt wissen, gerade bei so einer Übernahme, jetzt kommt die, jetzt ist alles neu, die will alles anders machen, wo soll die Reise hingehen, dass sie auch das Team jetzt wirklich entscheiden können, bin ich hier richtig, habe ich eine Perspektive, ist das eine Vision? Und in dem Rahmen haben wir natürlich auch Team-Events gemacht, die zu München passen, die Nacht der Tracht, die Wiesen, also sehr viel eben mit Trachten- und Dirndl-Charakter. Und da habe ich die Mitarbeiter ausgestattet. Jetzt fällt mir gerade ein Highlight war auch, da kommen wir wieder zum Fachlichen, die Kurse von Hans-Uwe Köhler, die es ja auch immer noch gibt, über Patientenkommunikation über Verkaufstraining. Und da war ein Kurs auf Mallorca und haben wir uns gesagt, sein Thema ist die Marke. Da wollen wir ihn natürlich überraschen und sind dann alle in unserem schönen, damals noch orangenen Praxisdirndl nach Mallorca zum Team-Event, zum Kurs gefahren. Und das war natürlich das Highlight.
Richtig
und
cool.
Von den Fotos und Erinnerungen zehren wir auch immer noch.
Das glaube ich. Du bist da also mit so einem extrem neuartigen, modernen Spirit irgendwie rangegangen. Könnte mir schon fast vorstellen, dass das jetzt manche Hörer oder Hörerinnen auch ein bisschen sogar einschüchtern kann, so nach dem Motto, oh wow, ich brauche da so viel Mut und Power, wie jetzt die Marie, um da so ein Imperium vielleicht aufbauen zu können. Oder hattest du irgendwie Berater oder hast du das wirklich gesagt, du bist einfach der Typ und du kamst da ran und du warst schon immer so 1000 Ideen und super viel Energie in dir?
Beides. Also ursprünglich die Ideen kamen von mir. Natürlich braucht man zu bestimmten Punkten ganz klar Berater oder auch ein Team, die einem da in der Umsetzung helfen. Natürlich dann, wo es an den Praxisumbau ging, ganz klar ein Dentaldepot, Innenarchitekten und so weiter, die dann die Ideen umsetzen. Aber diese Marketing, dieses Kreative, das habe ich eigentlich schon immer gehabt. Du hast ja ein bisschen anderen Weg gemacht. Du hast erst studiert, damit du es dann umsetzen kannst. Ja. Bei mir ist eben andersrum. Ich habe erst die Praxis und mache jetzt das, was ich intuitiv immer gemacht habe, fundiere das nochmal so ein bisschen mit Wissen. Aber ich habe dann festgestellt, ich habe immer mit Coaches zusammengearbeitet, aber mehr so wirklich für die Praxisentscheidung. Und jedes Mal, wenn es in die Richtung geht, ja, sie müssen weg von diesem Dirndl und sie werden dazu sehr drauf fokussiert, das hat nicht funktioniert. Also das wurde mir von außen dann so ein bisschen als neue Idee verkauft. Aber die Patienten, das war schon so etabliert, haben gesagt, oh, ich habe sie noch nie in der Hose gesehen. Nein, was ist los? Ne? Also wirklich, die Marke hat von uns, von unserem Spirit gelebt. Und da sollte man wirklich, das mein Tipp, auf sein Herz hören. Und wirklich, da muss man manchmal stark sein und mutig sein. Das hast du angesprochen. Aber wenn von außen dann eben gesagt wird, das kannst du doch nicht machen und oh mein Gott und so. Nein, wenn man dahinter steht, wenn man eben wirklich authentisch ist, dann kann man das schon machen. Und
Fall.
Marken, da sind wir beim Thema Marke, wirklich Markenaufbau, Markenbranding, aber Marken polarisieren auch. Auch das muss man aushalten können.
Ja, aber ich denke, jede Erfolgsstory hat eine gewisse Polarisationsgefahr, was eigentlich keine wirkliche Gefahr ist, in sich. Und daraus kann dann auch Erfolg entstehen. Das zeigst du ja oder hast du schon sehr viele Male gezeigt. Wie kann man sich das so vorstellen, wenn jetzt die Patienten damals in deine Praxis kamen? Also ich stelle mir das jetzt vor, ihr so wart dann alle in wunderbarer Tracht. Und was entstand da für ein Eindruck beim Patienten? Mit was wurde der konfrontiert, wenn er zu euch in die Praxis kam?
Wirklich der Überraschungsmoment. Also die Patienten informieren sich ja meistens vorher auf der Website, haben vielleicht schon mal irgendwo ein Bild gesehen, aber sie waren sich immer nicht sicher, ob das jetzt wirklich nur Fotos sind für die Website, ob das alles ein bisschen inszeniert ist oder ob das auch wirklich gelebt ist. Und spätestens eben, wenn sie zur Tür reingekommen sind in der Praxis, haben sie gesehen, das ist gelebtes Marketing, es ist gelebte Herzlichkeit, es ist wirklich Service, ist der Team Spirit. Und das kann man nicht nur für ein Webseitenfoto machen, sondern das muss authentisch sein. Und das war eigentlich unser Erfolgsgeheimnis, dass wir von Anfang an die Patienten wirklich wie Gäste behandelt haben, einfach sie ganz anders empfangen haben, nicht als anonyme Nummer, sondern wirklich mit einer Herzlichkeit. Und das vermisse ich halt leider in vielen, vielen Praxen. Also es ist ja jetzt durchgängig, egal ob Praxis oder anderen Unternehmen. Das ist ja in Hotels genauso. Die Hotels sind alle schön, aber was macht's aus? Das sind die Begegnungen, die Erfahrungen mit Menschen. Und genauso sollte man das in der Praxis umsetzen, leben. Und da sind wir eben wieder beim Team. Das Team muss das mitmachen, sonst mitspülen, spüren und inszenieren, fühlen. Sonst funktioniert es nicht.
Auf jeden Fall. Ich könnte mir vorstellen, wenn man da so was Neuartiges, so eine Idee umsetzt, dass das relativ schnell auch öffentlich bekannt wird. Wie ist es angekommen in der Öffentlichkeit? Hat die Presse auch darüber berichtet?
Du hast es angesprochen, Coaches, Berater. Also bis zu einem bestimmten Punkt habe ich sehr viel selber gemacht, auch über Netzwerk. Und dann hatte ich mir eine PR-Beraterin genommen, weil mir das auch alles ein bisschen zu viel wurde. Und sie hatte gesagt, Mensch, ich schreibe einfach mal eine Pressemitteilung über meinen Verteiler. Ich kann dir aber nicht versprechen, ob da was draus wird. Aber ich mache das einfach mal. Das war im Januar. Und genau einen Tag später rief die Presse an. Mein Telefon stand nicht mehr still von Presseanfragen. Wir hatten da entweder gerade eine Durststrecke erwischt oder das Thema war eben wirklich doch so ungewöhnlich, dass die Presse gesagt hat, Mensch, das wollen wir uns mal genauer anschauen. Und dann hatten wir wirklich sehr, sehr, sehr viel Presse und es ist natürlich perfekt unbezahltes Marketing und Werbung.
Voll. Ja, ist natürlich eigentlich ja so ein Traum, der dann so eine Spirale ins Rollen bringt. Aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, wenn das Kollegen und Kolleginnen so mitbekommen und sehen, dass da auch ein gewisser Neid aufkommen kann. Wie hat dein Umfeld darauf reagiert?
Definitiv. Also spätestens durch die Fernsehberichte, durch die Zeitungsartikel hat es sozusagen auch der letzte Kollege mitbekommen, wie wir unterwegs sind. Und Ich will niemandem was unterstellen, aber da hagelte es dann mal die hier oder da die ein oder andere Anzeige Richtung Hygiene, weil da kam natürlich immer die Frage, da ist jeder verwundbar, das ist ganz klar, ob das auch so alles rechtens ist, aber es hat dann letztendlich für mein Qualitätsmanagement gesorgt, dass ich die Prozesse optimiert habe, dass alles nochmal gecheckt worden ist, ich meine Pläne beim Gesundheitsamt eingereicht habe und die dann genehmigt worden sind. Und dann habe ich gesagt, gut, habe ich meinen Persilschein, den ich jedem vorzeigen kann, der daran zweifelt, dass das nicht okay ist. Und ja, man wächst dadurch, optimiert seine Prozesse in dem Fall. Natürlich hat das auch Geld gekostet, aber das habe ich ja an der Werbung gespart. Also ja, im Nachhinein kann ich jetzt drüber lachen. Im Moment hat man dann schon ein bisschen so, ups, was passiert jetzt? Aber wirklich der Erfolg, zumindest auch von dem Patienten, hat uns immer recht gegeben, dass wir auf dem richtigen Weg sind und uns dann nicht von Neidern einschränken lassen sollten.
Was ich mich so frage, wie behandelt sich es im Dirndl? Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Also es waren vermutlich jetzt mal keine extrem ausgeschnittenen Modelle, so mit viel Komfort, oder wie kann man sich das vorstellen?
Thema Dirne können wir auch noch mal eine Stunde drüber reden, mein Hobby. Da schließe ich so ein bisschen auch der Kreis Berlin. Dirne, was ist das? München.
Voll, stimmt.
Die Zahnklinik, die ist in der Goethestraße. Das ist relativ nah zu dem Festgelände, wo das Oktoberfest / die Wiesn stattfindet. Mhm. Und für mich war das damals echt ein Schock, wo ich dachte, wie kann man im Dirndl auf der Straße rumlaufen? Wie kann man da mit U-Bahn fahren? Also irgendwas hat das bei mir ausgelöst. Und damals hatte ich ja privat auch noch gar kein Dirndl. Und so habe ich mich mit dem Thema beschäftigt. Habe so die ersten ganz günstigen Modelle erstanden und dann hat sich das entwickelt über Kooperationen, dass ich wirklich eigene Dirndl-Kollektionen sogar entwickelt hatte und dann, um auf die Frage zurückzukommen, wirklich auch sehen konnte, was für Stoffe sind für die Praxis geeignet, was für Schnitte, da nimmt man natürlich ein bisschen was weiteres, du hast es angesprochen, dass es bequemer ist, die Bluse ist dagegen ein bisschen hochgeschlossener, also wirklich, dass es auch zu den Anfordernissen einer Praxis passt, ja.
Ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn man jetzt da eben in Tracht, gut, das war es vermutlich auch ja recht edle, gediegene Tracht, könnte ich mir vorstellen, aber dass man trotzdem auch aufpassen muss, dass man diese, ich nenne es jetzt mal so Gratwanderung zwischen so einem leicht trashigen Charakter und trotzdem eben dieser zahnärztlich-kieferorthopädischen Qualität, dass man das eben einhalten kann und sich diesen ja positiv-qualitativen Ruf erhält. Wie hast du das gemacht?
Das ist ein ganz wichtiger und auch ein bisschen Wunderpunkt, den du da ansprichst. Deswegen habe ich mich zum Beispiel von der PR-Beraterin getrennt, weil sie genau die Tendenz hatte, mich so ein bisschen in diese trashige Ecke durch ihre Veröffentlichung. Klar, ihr Erfolg ist, wenn ich in schön vielen Zeitungen abgebildet bin, aber es dürfen auch nicht die falschen Leute oder falschen Magazine sein. Und das war wirklich ein Grund, wo ich gesagt habe, ich muss aufpassen, dass ich nicht auf das Thema Dirndl reduziert werde und dass ich diese medizinische Qualität, die wir ja haben und auch vom Konzept her, dass das wieder mehr in den Vordergrund rückt. Und das war auch nochmal ein Stück Arbeit, wirklich wegzukommen von Glitzer-Glamour-Praxis zu dem Medizinischen, was wir auch wirklich fundiert machen. Also so wie ich als Marke für Dirndl Alpenstyle stehe, gestanden habe, habe ich genauso als Marke gestanden, dass wir innovativ sind, dass wir nur mit Markenprodukten arbeiten, mit fortschrittlichen Techniken herstellen. Aber auch das muss man erstmal transportieren, sich positionieren und vor allen Dingen so sichtbar werden und wahrgenommen werden. Und das ist auch mein Tipp mit wirklich an die jungen Kollegen. Es wird eben sehr, sehr, sehr viel Zeit und auch Geld investiert in die Frage, wie soll meine Praxis aussehen, welche Farbe haben die Einheiten, die Rezeption, dies, das. Aber beim Konzept merke ich immer wieder, ich mache auf. Ja, und? Der Bäcker macht ja auch auf und weiß aber, ist er Vollkorn, ist er Bio, keine Ahnung, ist er Konditor? Und in der Zahnmedizin und auch in der Kieferorthopädie ist meine Wahrnehmung, hat sich sicherlich jetzt schon geändert, aber dass einfach mal aufgesperrt wird und dann wird geguckt, was so auf einen zukommt. Da fehlt das klare medizinische Konzept. Ja? Wie gesagt, das hat sich auch entwickelt, aber ich komme so ein bisschen von meiner Assistenzzeit dann auch ein bisschen mit dem ganzheitlichen Fokus und Blickwinkel. Also das heißt nicht esoterisch, sondern wirklich zu schauen, Kiefergelenk, wie hängt das mit der Wirbelsäule zusammen? Skoliose, diese Themen, Beinlängendifferenzen, das ist natürlich oft untergegangen in diesem ganzen Glamour-Schein, dass wir da wirklich drauf spezialisiert waren, auch mit Materialunverträglichkeiten, Austestung, Allergien. Und mir war mal wichtig, auch wirklich möglichst wenig invasive Methoden in der Kieferorthopädie zu verwenden. Also das ist ganz wichtig, dass man da auch seinen Fokus findet oder seine Positionierung und das auch klar sichtbar macht.
Ja, du hattest ja auch eben in deinem Praxistitel noch sanfte Kieferorthopädie, was ja genau das auch wieder widerspiegelt. Aber kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da sehr schnell diese sanfte Kieferorthopädie so ein bisschen in den Schatten rückt gegenüber dieser stylischen Kieferorthopädie.
Genau.
Wie haben denn die Patienten das so gesehen, wenn sie dich so als ihre Kieferorthopädin dann auch mal in der Presse gesehen haben oder eben so das mitbekommen haben, dass es so einen leichten Promi-Status auch annimmt?
Ja, auch das war eine Gratwanderung, eben weil dann durch die Presse ein bisschen das Bild entsteht, ja, jetzt behandelt sie dann nur irgendwelche BC-Promis und was ist mit uns normalen Patienten? Ja, aber wer dann wirklich in der Praxis war und das Konzept und mich näher kennengelernt hat, der hat auch gemerkt, wir sind da sozusagen ganz bodenständig geblieben und machen unser medizinisches Handwerk, nenne ich es jetzt mal, ganz fundiert und machen da nicht nur irgendwelche Glamour-Specials.
Gab es auch mal eine Zeit, wo ihr gesagt habt, ach komm, wir verwerfen jetzt einfach mal die Tracht und schauen, wie es ohne läuft und konzentrieren uns wieder mehr auf diesen qualitativen Aspekt in den Vordergrund zu stellen?
Ja, ich habe es schon vorhin angesprochen, also teilweise durch Außen suggeriert, ja, du musst weg vom Dirndl, bis zu eben, wo man auch gesagt hat, oh, irgendwie, ja, mal ganz normal sein. Aber nein, wir sind nicht ganz normal sozusagen. Die Patienten haben dann wirklich gesagt, oh, das ist aber schade, ich habe sie noch nie ohne Dirndl gesehen. Und wir haben uns dann mal eine Zeit lang so T-Shirts angefertigt mit Dirndl ist out for cleaning, so als witzige Idee, aber kam auch nicht so gut an. Die Leute wollten uns wieder im Dirndl sehen. Wir haben es ein bisschen reduziert, muss ich gestehen, aber es einfach auch praktischer war, dann auf Bluse und Rock, aber eben im Trachtenstyle. Also da haben wir dann so eine Mischung gefunden.
Okay. Und 2020, glaube ich, war es ja dann, also nach... Ja, du hast 2004 die Praxis übernommen, 16 Jahren. Hast du dann diesen Schritt gemacht, dass du sozusagen dein Baby, das du da so lange großgezogen hast, abgegeben hast? Ich könnte mir vorstellen, das ist auch keine leichte Entscheidung, die du da zu treffen hattest. Oder wie war das für dich, beziehungsweise warum hast du das so entschieden?
Du siehst ja, wenn ich so drüber rede, es ist schon mein Herzblut, es ist mein Baby.
Merkt man,
ganz klar.
Auf jeden Fall.
Aber es geht ja in deinem Podcast auch ein bisschen um Lebenslinien, um Entwürfe, was kann man machen und ist es zeitgemäß, wenn man sich einmal für was entschieden hat, dass man das immer durchziehen muss. Und für mich, es war natürlich ein Prozess, einfach war so das Gefühl, ich kann mich nicht mehr weiterentwickeln, ich stecke in diesen Routinen fest, trotz aller Innovation. Ich habe einfach keine Luft mehr zur Weiterentwicklung. Und jetzt gab es mehrere Möglichkeiten. Die Kollegen machen es uns ja vor. Man arbeitet mit Kooperationspartnern zusammen, verkauft die Marke, also Art Franchise, expandiert, hat hier noch eine Zweigpraxis, da noch eine Zweigpraxis. Oder lässt endlich nur noch den Assistenten arbeiten und der Inhaber zieht sich zurück. Aber ich habe gemerkt, also expandieren heißt ja immer auch nur noch mehr Arbeit und noch weniger wirklich am Patienten zu sein. Und die Praxis war schon sehr auch auf mich zugeschnitten und sehr inhabergeführt. Das heißt, immer wenn ich versucht habe, mich rauszunehmen, Konnte ich dann auf Yameda sozusagen lesen oder auf anderen Portalen, was nicht gelaufen ist. Mhm. Und dem Druck habe ich auch nicht standgehalten, sodass ich wirklich gesagt habe, nein, ich mache einen Break, ich atme durch und schaue, was die Welt noch so außer Kieferorthopädie oder der Praxisroutine für mich bereit hat. Und so hatte ich Glück, dass dann wirklich meine Assistenzärztin mit ihrem Lebensgefährten die Praxis übernommen hat und ich auch ein gutes Gefühl hatte, dass ich sie in gute Hände gegeben habe und mich so von meinem Baby sozusagen verabschieden konnte und jetzt anderweitig unterwegs bin.
War das dann wirklich so ein Break zum Durchatmen oder hattest du zu dem Zeitpunkt schon so viele kleine, sag ich mal, Nebenaktivitäten, Nebenbusinesses, dass du gemeint hast, ich möchte mir dafür besonders Zeit nehmen oder wirklich mal ein Nichts, luftleeren Raum sozusagen? Hattest du danach dieses Bedürfnis oder?
Also beides. Also ich habe schon immer natürlich viele Interessen gehabt und auch war in vielen Netzwerken aktiv, aber immer ein bisschen mit angezogener Handbremse sozusagen, wo man seine Kraft, seine Zeit einteilen muss. Wie stark kann man sich engagieren? Und der Plan war eigentlich wirklich durchschnaufen, mal ein bisschen reisen, ohne dass man eben die Praxis im Hinterkopf hat, aber dann kam ja, wie wir alle wissen, Corona. Mhm. Und dann war wirklich so ein bisschen Zwangspause angesagt. Mal nichts tun, durchatmen, wo ich aber relativ schnell gemerkt habe, das wird mir langweilig.
Was hast du in der Zeit dann gemacht? Also du warst wirklich einfach zu Hause und so komm,
ja, wirklich Break in der Family, weil das wollte ich ja auch, war ja auch ein Grund, auch wenn ich den jetzt vorhin noch nicht so angesprochen hatte. Ich habe 2004, also 2003 ist mein Sohn geboren, also habe quasi mit einem Baby die Praxis dann übernommen und seitdem ja immer durchgearbeitet, also bis so ein, zwei Wochen vor der Geburt und meine Tochter ist 2006 geboren, bis dann auch wieder nur eine kurze Pause gemacht und immer durchgearbeitet und ich habe gesagt, wenn, dann mache ich jetzt eine verspätete Elternzeit, soweit zum Thema eben Lebenslinien, Lebensmodelle. Mhm. Es müssen jetzt nicht die ersten 3 Jahre sein, das ist ja auch okay, wenn es jetzt von 15 bis 18 ist, wo ich mehr Zeit habe. Ja, und meine Tochter gerade, die genießt es wirklich, dass ich jetzt mehr zu Hause bin, eben auch am Nachmittag, weil das kennen meine Kinder nicht. Das sind dann halt die Nachteile der Selbstständigkeit, dass man wirklich auch bis zum Ende immer in der Praxis ist. Man gewöhnt sich eine gewisse Effizienz an, weil wenn man Kinder hat, kann man eben nicht bis 22 Uhr oder länger in der Praxis sein. Trotzdem kann man in der Kieferorthopädie jetzt nicht um 16 Uhr sagen, jetzt hole ich die Kinder aus der Kita ab. Und so hat sich, wie gesagt, aus diesem, ich mache jetzt mal nichts, so ein bisschen Vakuum, verschiedene Dinge haben sich kristallisiert. Und unter anderem, ich war schon immer auf Social Media aktiv, bin ich für den Blog Luxury First Chefredakteurin im Oktober 20 geworden. Aus der Idee heraus, eben was könnte ich machen, was kann ich kreativ machen und eigentlich auch ein bisschen in Richtung Reisen, Hotelblogger, Hoteltester. Aber wie gesagt, durch Corona konnten wir die Pläne noch nicht ganz umsetzen.
Dieses Thema Kinderplanung, das war mir vorher schon auch auf dem Schirm. Ich wusste, du hast 2 Kinder und gut, dass du es auch nochmal angesprochen hast. Ich finde das wahnsinnig spannend, dass es auch bei dir so ineinander gegriffen ist, so mit der Praxisgründung. Würdest du es im Nachhinein nochmal so machen oder auch so empfehlen? Oder wenn jetzt da vielleicht Damen zuhören, die eben zum einen total viele Visionen haben, zum anderen aber auch diesen Familiengedanken, was ja vermutlich bei dir dann ähnlich war, was würdest du denen raten?
Sie hat beides Vor- und Nachteile als Angestellte und als Selbstständige, obwohl ich eben rückblickend und auch was ich bei Kolleginnen betrachte, wirklich in der Selbstständigkeit da die Vorteile sehe, weil du hast keine festen Arbeitszeiten. Also wenn du eine halbe Stunde zu spät kommst oder früher gehen musst, das kann man schon mal mit Familie dann einfach viel, viel besser organisieren. Oder wenn du in deiner Mittagspause zur Tagesmutter fährst und dein Baby stillst, auch das kannst du natürlich besser machen, wenn du selbstständig bist. Es geht aber nur, und da ist ein bisschen, glaube ich, der Irrglaube von manchen Kolleginnen mit einem Vollzeitnetzwerk im Hintergrund. Also mal eben das, meine Mutter, die Nanny oder die Oma, die passt schon auf. Das kann man mal vorübergehend machen, aber das darf man nicht seine Eltern dafür einspannen, dass die dann die Kinder Vollzeit betreuen. Also das habe ich recht schnell gemerkt, dass ohne doppelten Boden sozusagen nichts geht. Du kannst ja auch nicht zu Hause bleiben, wenn die Kinder krank sind. Das heißt, du brauchst wirklich da entweder einen verlässlichen Partner, der das abfedern kann, oder wirklich ein Netzwerk an Nannies, wie auch immer, die dir den Rücken frei halten. Und für mich ist es jetzt wirklich das erste Mal, wo ich sage, ich habe keine Vollzeitbetreuung sozusagen mehr, Haushaltshilfe im Hintergrund, wo ich mir manchmal denke, oh mein Gott, wie hast du das alles geschafft noch mit der Praxis im Hintergrund, ja, wenn ich jetzt alles selber machen muss? Ja, also darüber muss man sich klar sein. Bei einer ehemaligen Assistentin, ich sehe das dann auch nur auf Social Media, ich weiß nicht, der Kleine ist jetzt 2 oder bald 3. Also sie hat das wirklich toll organisiert, dass sie den Langen mit in die Praxis nehmen konnte, weil sie da einen eigenen Raum hat. Also da muss man einfach schauen, wie das funktioniert. Manche Kollegen mieten noch eine Wohnung an, die irgendwie in der Nähe ist, damit sie es organisieren können. Also, aber trotzdem, es ist machbar und das auch Erfahrungen, die ich beobachtet habe von Kolleginnen, die gesagt haben, nein, es sind alles zu viele Kinder, Familie, die dann teilweise sehr spät Mütter geworden sind. Also es ist eh nie der richtige Zeitpunkt. Und
das habe ich befürchtet, ja.
Wenn, wirklich, Organisation ist alles, aber bitte nicht nach hinten rausschieben, es wird sowieso nie besser.
Ja. Ja, ich sage ja, spannende Themen, 1000 Themen, die man da so gut ausschmücken könnte. Aber ich glaube, ich muss leider schon wieder nochmal zurück oder weitergehen zu diesem Thema. Du hast dich ja dann eben mit, wie alt bist du gerade, wenn ich fragen darf?
Ja, ich bin 52, muss ich selber erstmal überlegen.
Okay, das heißt, du hast dich mit gut 50 dann wirklich auch nochmal umorientiert. Ist ja jetzt auch was einen so ein bisschen, oder was, denke ich, viele aus der Komfortzone auch ein bisschen raustreibt. Hast du das so ganz, ganz tough für dich irgendwie so entschlossen? Oder war das eher so ein Prozess? Und mit welchen Ängsten war das Ganze vielleicht auch verbunden?
Ja, es ist wirklich ein Prozess. Das ist jetzt keine Entscheidung, die man von heute auf morgen trifft. Es hat da jetzt auch keine gesundheitlichen Gründe. Ich wollte aber auch nicht noch mal 5 Jahre warten, bis es steuerlich mehr Sinn macht. Also das muss man auch mal ganz klar sagen, dass ich jetzt natürlich die für den Verkaufserlös die volle Steuerlast zahlen muss. Aber ich wollte wirklich aus freien Stücken sagen, nein, das war ein Erfolgserlebnis, wie auch immer. Und ich möchte einfach noch sehen, was für mich das Leben und auch meine Fähigkeiten, was ich damit noch machen kann, und möchte einfach aus diesen Routinen raus. Weil jetzt nochmal zu sagen, jetzt mache ich es einfach nochmal 10 Jahre, nochmal 15 Jahre, hat sich nicht gut angefühlt. Ja? Und ich habe den Schritt auch nicht bereut. Ich vermisse schon natürlich die Patienten, das ist ja auch wie eine Familie, mein Team, wo man einfach zu Hause war, aber wirklich diese vielen Entscheidungen, die man tagtäglich treffen musste, auch jetzt durch die ganze Corona-Situation, da beneide ich wirklich keinen Praxisinhaber. Wie handle ich das alles? Was ist morgen wieder? Was kommt auf mich zu? Also nein, von dem her war es die richtige Entscheidung. Und ich habe es ja vorhin angesprochen, mir war da ein bisschen langweilig und so bin ich auf nach einer kurzen Angestellten-Tätigkeit in der kieferorthopädischen Praxis, wo ich auch gemerkt habe, das ist auch schwierig, dann nach so langer Selbstständigkeit inzwischen bei einem Software-Startup gelandet und zwar die kieferorthopädische Software entwickeln und unter anderem ein Produkt haben im Social-Media-Bereich. Und da bin ich eben aufgrund meiner Erfahrung als Bloggerin bei Luxury First angesprochen worden, ob ich mir nicht auch vorstellen könnte, Medical-Content zu produzieren beziehungsweise im Redaktionsbereich zu verantworten. Habe ich gesagt, na super, weil das liegt mir ja letztendlich noch mehr. Da bin ich zu Hause und mir war wichtig, dass ich den Kontakt zu meinem Fach, zur Kieferorthopädie, nicht verliere und auch den Kontakt zu meinen Kollegen. Und so bin ich zu Medondo gekommen und bin jetzt Chefredakteurin mehr oder weniger für den Communicator für unser Social Media Tool.
Sehr cool. Das heißt, du bist eben jetzt, bist du hauptberuflich jetzt auch Redakteurin oder hast du noch andere Dinge auch, die du machst?
Also ja, ich habe auch noch andere Dinge, die ich mache.
Genau. Habe ich mir fast gedacht.
Ja, hauptberuflich bin ich bei Medondo. Das ist richtig. Ich mache weiter noch meinen Blog Luxury First. Da haben wir aber auch ein eingespieltes Redaktionsteam, die mich unterstützen. Und ich habe selber auch eine Beratungsagentur, die Clarkademy Medical Soul Branding, wo es genau um die Themen im Bereich Coaching, Markenbildung geht, aber auch Praxismanagement. Ich bin da sehr breit aufgestellt. Da, wo es halt dem Praxisinhaber brennt, da helfe ich. Kommen wir auch wieder aufs Thema Digitalisierung. Ich habe jetzt bei einer Praxis, die wirklich mit Karteikarten noch gearbeitet habe, soweit den Chef forciert und bedrängt, dass sie umgestellt haben auf karteilos. Und wir haben jetzt sich jetzt auch einen Scanner gekauft. Also das ist auch für, das hört sich jetzt ein bisschen gemein an, ältere Generationen, aber wirklich für die etablierten Kollegen, die haben ein Riesenproblem. Ja, also entweder sie machen so weiter und können schauen, wie sich die jungen Kollegen, hallo Zukunft, ne, um sie herum positionieren mit ihrem Spirit, mit ihrem Elan. Die haben einen ganz anderen Drive, die sind ja auch schon ganz anders in diesem digitalen Zeitalter groß geworden. Und dann muss man jemand sagen, also entweder du verkaufst jetzt sofort oder du musst jetzt nochmal richtig Gas geben, sonst kannst du deine Praxis sowieso nicht mehr verkaufen, aber es kommt auch keiner mehr. Also du hast ein Riesenproblem. Du findest keine Mitarbeiter mehr, weil welcher Mitarbeiter, wo es eh schon keine gibt, will in einer Praxis arbeiten, wo es keinen Scanner gibt, wo es nicht modern ist, wo es nicht alles zeitgemäß ist. Und auch die Patienten, die haben ja so viel Auswahl, also die müssen was tun. Und da fühle ich mich genauso berufen, natürlich wie in der Neugründung auf die Sprünge zu helfen, wirklich meinen etablierten Kollegen ein bisschen Schützenhilfe zu geben und zu sagen, Mensch, du schaffst es, ist alles machbar, du musst aber was tun.
Ist denn da auch bei der Beratung zu einer guten Marke, die sich da die Praxen aufbauen können, immer noch dieser Punkt Praxiskleidung auch ein, den du jetzt forcieren würdest? Oder siehst du da heutzutage jetzt nicht mehr so die Chancen darin, damit eine Marke aufzubauen?
Auch da ist noch sehr, 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 sehr viel Luft nach oben. Ja, also was man da so sieht, nach wie vor schwierig. Ich weiß nicht, warum sich dieses Poloshirt so etabliert hat.
Stimmt, ja.
Und diese weiße Hose. Ich weiß nicht, wo das stand, dass das die Grundausstattung ist. Und es fängt bei der Mitarbeiterin von der Rezeption an. Wenn die nicht im Behandlungszimmer tätig ist, warum muss da im Poloshirt sitzen, ja, also muss sie nicht. Und da habe ich auch ganz, ganz spannende Konzepte, da müsste ich mich nochmal klonen, weil das ist auch so ein Fashion-Thema, wo ich sage, Mensch, ich arbeite da auch mit Firmen zusammen, wie können wir vielleicht mal eine Linie entwickeln, die praxistauglich ist, also die den Hygieneanforderungen entspricht, die aber auch echt ein bisschen schicker ist und die wirklich weg vom Poloshirt und dieser weißen Hose ist, ja. Also da ist noch viel Potenzial. Und es muss auch nicht immer weiß sein, ja. Also und auch nicht blau oder grün.
Ja. Oder eben Dirndl. Aber das gibt es ja jetzt schon.
Aber da gibt es ja auch noch was dazwischen. Also da gibt es viel dazwischen, ja. Also das ist ja ein Thema auch wieder, welche Stoffe gibt es, die, ob es jetzt atmungsaktiv ist oder wasserabweisend. Also da gibt es ja wirklich in diesem Stoffbereich auch wirklich hochtechnologische Stoffe, die diesen Anforderungen entsprechen. Ja.
Auf jeden Fall. Was ist denn so neben der Kleidung, was ist so deiner Meinung nach das Wichtigste, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte in meiner Praxis irgendwie ja einfach diesen Markengedanken besser aufsetzen?
Erstmal gucken eben, was bin ich für eine Marke, und da ist es für mich nicht das Zahnlogo oder das Bracket im Logo. Da hatte ich letztens ein Gespräch mit einer Kieferorthopädin, da ging es auch eben um Social Media und Social Media Beratung. Und dann habe ich nur vorsichtig gesagt, ja, sie wollen sich auch so ein bisschen mit dem Aligner-Thema positionieren, aber in ihrem Logo haben sie ein Bracket. Also irgendwie, das passt nicht. Ne? Also da fängt es schon mal an. Es muss jetzt auch nicht immer der Apfel sein, aber es ist nicht das Logo, sondern es ist der Inhalt. Und wenn ich jetzt sage, an meinem Beispiel, ich bin Alpenstyle, dann habe ich einen Almdudler als Getränk, dann habe ich eine Brezen auf der Rezeption, dann riecht es nach Heu oder Alpen. das ist für mich Marke. Also dann schaue ich wirklich, was passt zu mir. Vielleicht ist die Visitenkarte auch aus Holz oder alles dies, diese Kleinigkeiten, die machen es auch aus. Oder die Musik, ja, ist es dann irgendwie so eine Blaskapelle jetzt mal übertrieben gesehen? Oder bin ich die Technobude? Ja, also da haben wir auch ja viele Beispiele in Berlin, eine Praxis, die in Berlin Mitte ist, da ist der Röntgenraum, da hängt halt die Disco-Kugel, als wenn ich im Bergheim bin. Ja, aber
meinst
das
du,
ist eine Marke.
Ja, meinst du bei, cool. bei ja. bis 45?
Zum Beispiel,
genau. Ah ja, ja, den hatte ich auch schon mal zu Gast hier im Podcast.
Ja, oder
ganz spannend.
Wenn man da zur Toilette geht, da ist das Toilettenpapier schwarz. Also ja. Ich sehe sowas, manche sehen das vielleicht nicht.
Ja, aber du hast da
das sind für mich die kleinen Dinge, wo viele sagen, ah, na, das ist ja wirklich übertrieben. Nein, aber das macht's aus.
Das
und
macht's auch.
Egal jetzt, ob in der Zahnmedizin, wenn ich da hochwertige Prothetik verkaufe, da verkaufe ich ein Auto und da kommt einer in Schlappen und in einer schlecht sitzenden Jeans und ein Kasack, der irgendwie hochrutscht und will mir irgendwie solche Leistungen verkaufen. Das geht doch nicht. Also entweder ich trenne diesen, sage ich jetzt mal, Verkaufsprozess und ziehe mir dann in meinem Beratungszimmer ein Jackett über. Gibt es ja auch die Kollegen, die mit Fliege behandeln, ne? Und ziehe mir dann, wenn ich behandle, einen Kittel drüber. Aber ich kann nicht mir mal die Handschuhe abstreifen, den Mundschutz, gut, den müssen wir im Moment auflassen. Aber wie gesagt, gerade vom OP und dann komme ich da reingeschlappt und der Patient liegt auf dem Rücken und dann verkaufe ich meine Prothetik.
Ja.
Na, also das gehört auch alles zu einer Marke dazu. Und dann sind wir bei meinem Zweitlieblingsthema Customer Journey. Ne? Also wo fängt die an? Die fängt natürlich online an. Wie geht das weiter, wenn der Patient die Praxis betritt? Wie kommt er überhaupt zur Praxis? Wie sind die Öffnungszeiten und so weiter? Wie ist der ganze Prozess? Wie lange muss er auf sein Angebot warten? Kriegt er überhaupt eins? Wird das besprochen und so weiter und so fort? Also kann man auch wieder den nächsten Podcast füllen. Ne?
Ich sehe schon, wir sollten irgendwann nochmal eine zweite Folge machen.
Ja. Also ist ja auch alles Marke. Ach, ja.
Tolle Themen.
Da wird einfach zu spät oder gar, also der falsche Fokus auch oft drauf gelegt, ja, also wirklich, da geht es dann um die Farbe und CI, aber eben dann passt der Inhalt aber wieder nicht dazu, ja.
Jetzt bist du ja und auch der Dr. Philipp Gebhardt, den ich eben schon mal hatte mit der Disco-Kugel im Röntgenraum. Ihr seid jetzt beide zufälligerweise Kieferorthopäden oder meinst du, dass das schon, sag ich mal, dieser Hang zu coolen, verrückten Ideen eher in der Kieferorthopädie verwurzelt ist als jetzt in der Standard-Zahnmedizin?
Macht so ein bisschen den Eindruck, kann ich mit Zahlen nicht belegen, weil es einfach hier viel mehr Zahnärzte gibt und da eine große Bandbreite ist. Ich glaube, die Zahnärzte sind eher dann so ein bisschen in diesem schickeren Bereich unterwegs und vielleicht nicht so trendmäßig. Also ist immer ein bisschen dieser konservative Gedanke noch, ist meine Wahrnehmung. Ja? Aber auch da gibt es ja tolle Highlight-Praxen, die wirklich Top-Service haben, top aufgestellt sind. Und da kommen wir nochmal auf das Thema im Bäcker zurück. Muss ich mir halt vorher überlegen, was biete ich an? Also gehe ich von Anfang an auf Ästhetik, auf Implantologie, gerade auch Thema Veneers, da gibt es ja auch tolle Praxisbeispiele. Eine Praxis in Düsseldorf, die hat sich halt auf Veneers spezialisiert, ob es jetzt 6 oder 8 oder 12 oder 24 oder wie viel auch immer sind, das ist ihr Fokus und dementsprechend zieht sie die Kundschaft an oder die Klientel, ja, und wenn das eben nicht klar ist für den Patienten, für was ich stehe, dann wird es halt schwierig.
Ja, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Eine letzte Frage hätte ich jetzt noch. Du bist ja wirklich eine Person, die so, so viele Interessen in einer Person vereint. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Zahnmedizin eine wahnsinnig geradlinige Branche ist und die eben, ich will es ja immer wieder mit dem Podcast auch zeigen, hey, schau mal, eigentlich kannst du so viel machen in dieser Branche. Hast du das schon, also hast du dich da wohlgefühlt schon immer? Also von Anfang an in der Zahnmedizin oder du hast ja auch am Anfang gemeint, du wolltest Theater, was war es, Wissenschaften? Oder
Theaterpädagogik.
Pädagogik, also schon.
In andere Richtung.
Richtig, hast du dich da erstmal so, sag ich mal, geschockt gefühlt von dieser ja starren Welt und dann erst gemerkt, okay, ich kann hier trotzdem was machen oder wie war das so?
Ja, beim Studium war ich, glaube ich, schon erstmal ein bisschen schockiert. Zum einen, wie verschult das ist. Ich glaube, das ist ja auch immer noch so.
Auf jeden Fall.
Das hat ja nicht wirklich einen großen Freiheitsgrad. Und wie eng auch die Denke da teilweise ist, ob das jetzt klischeehaft ist oder nicht. Aber ich habe da auch meine Wege gefunden, dass ich von Anfang an da immer ein bisschen ausgeschert bin. Zum einen, weil ich immer auch gearbeitet habe, mein Studium finanzieren musste. Ob es beim Party-Service war, ob es im Marketing war. Ich habe für Red Bull gearbeitet früher, also daher auch wahrscheinlich meine Marketing-Affinität und so ein bisschen auch dieses Kommunikative auf Leute zugehen. Und das hat mir noch nie was ausgemacht, ob ich jetzt im Kaufhaus irgendein Produkt verkaufe und einfach für die Marke dann stehe. Ich muss halt dahinter stehen, ja. Und da habe ich dann auch, war ich im Deutschen Akademischen Austauschdienst engagiert und bin dann mit Young Dentists Worldwide zum Beispiel zu den Kongressen gefahren. Also habe schon immer auch über meinen Tellerrand hinausgeguckt, als so straight, oh, jetzt musst du die nächste Klausur schaffen und dies, das noch ein Inlay machen und bloß nichts anbrennen lassen und in den Semesterferien noch jobben fürs Studium und so weiter. Also es war, auch da muss ich jetzt, wenn jetzt Studenten zuhören, wenn man mal ein Semester nochmal macht, so what?
Ja, ist
also
für viele so ein Riesenhorror. man muss schon fast dazu motivieren.
Ja, immer sogar einen Mehrwert gegeben, weil ich dann für andere Dinge auch wieder Zeit hatte oder sich andere Dinge ergeben haben. Also man darf es nicht alles so eng sehen und auch nicht so dieses, wenn ich meine Approbationen abhole und am nächsten Tag muss ich jetzt meinen Job anfangen. Also ich bin dann voll auch erstmal gereist und die hat damals bei mir gesagt, oh, Sie sind aber die Letzte, die sich mal ihre Approbation hier abholen. Wo waren Sie denn da so ungefähr? Gut, wenn man dann erstmal angestellt ist, das sehe ich jetzt mit 30 Tagen Urlaub, da muss man echt gut haushalten. Ja? Ja. Und die Freiheit sollte man sich nehmen. Und ich merke auch jetzt, da kommen wir nochmal zum Thema Selbstständigkeit. Ich habe immer 10 Wochen Urlaub gemacht. Das ist in der Kieferorthopädie scheinbar so üblich. Und dann höre ich manchmal von Kollegen, oh, ich war jetzt 3 Jahre nicht im Urlaub, aber dann läuft irgendwo auch was schief. Ne? Also,
dann bist du auch nicht mehr kreativ, könnte ich mir vorstellen. Hast du gar nicht mehr die Muße für Markenaufbau-Themen zum Beispiel oder so, was eben so wichtig ist.
Ich weiß nicht, wo wir in der Zeit stehen, aber das muss ich jetzt auch noch unbedingt
lassen. Alles im grünen Bereich.
Mit den Kindern nie passt sozusagen bei den Frauen. Wenn ihr sagt, oh, ihr braucht eine Auszeit, ihr wollt eine Weltreise machen, was auch immer, macht es. Ja. Es passt eh nie. Und ich hatte auch die Pläne, wir wollten dann als Familie ein Jahr um die Welt. Das hat sich dann wirklich mit der Praxis ein bisschen schwer dargestellt. Aber wir haben es dann auf 8 Wochen reduziert und es ist machbar. Und es gab keine Umsatzeinbrüche in der Zeit. Also man kann das alles organisieren. Und komischerweise, das war so meine Highlight-Erfahrung, nach 4 Wochen habe ich gedacht, oh, jetzt reicht es eigentlich auch, jetzt könnte ich ja wieder zurück. Ne? Also es muss dann auch kein Jahr sein. Also man muss lernen abzugeben, man muss natürlich, da kommen wir wieder auf das Netzwerk zurück, tolle Praxismanagerinnen auch haben in der Zeit, also das hatte ich auch zum einen privat, wir sind kaum in Australien gelandet, da hatten wir den ersten Wasserschaden, da muss man halt jemanden haben, der das irgendwie organisiert. Und in der Praxis war dann auch irgendwie nach 2 Wochen der Kompressor kaputt, dann muss halt auch die Praxismanagerin die Befugnis haben zu sagen, ich kaufe jetzt einen neuen und warte nicht, bis sie zurückkommen. Ne? So viel Vertrauen muss man einfach auch dann haben, dass das in der Zeit läuft.
Den Mut eben auch mal die Dinge abzugeben. Ich glaube, das ist echt ein Thema auch, da könnte man wahrscheinlich auch schon wieder ewig drüber sprechen, weil es so wichtig ist.
Delegieren, Vertrauen.
Ja.
Auch da aus meiner Assistenzzeit, ich hatte eine Chefin, ich war schon Fachärztin, sie hat mir in jede Karte mit einem Klebchen reingeschrieben, was ich zu tun und vor allen Dingen zu lassen habe.
Ja.
Wie soll man da Mitarbeiter langfristig finden, die sich entwickeln können, wenn man eben kein Vertrauen hat? Ja.
Richtig. Ja. Sehr schönes Schlusswort, würde ich fast sagen. Also sehr
schade, oder? Wir hätten noch so viel zu
reden. Ja, voll. Aber ich würde sagen, Wir warten einfach mal ein bisschen ab. Vielleicht können wir wirklich noch mal eine Folge zu spezifischen Themen machen. Heute war jetzt, würde ich sagen, mal so ein kleiner Rundumschlag durch alle Themen. Wirklich. Und da werden sich sicherlich noch mal eine, oder wird sich sicherlich noch mal eine Folge daraus ergeben können. Ich sage auf jeden Fall erstmal vielen Dank für heute, für die super, wahnsinnig danke. Spannenden Einblicke und dir ganz viel Erfolg weiterhin in deinen zahlreichen ja, Aktivitäten, Businesses und super spannend, was sich da noch ergeben wird.
Ja, ich gehe jetzt gleich Mittagessen mit einer Agenturchefin, wo eine Testreise in die Malediven
auch nicht Thema schlecht
ist. Wir müssen bloß mal schauen, wie wir das terminlich machen. Genau. Okay. Also, es entwickelt sich was.
Ist sehr cool. Dann vielen Dank dir und alles
danke.
Gute.
Ja, alles Gute für dich, für deine Community. Hat echt super viel Spaß gemacht.
Das
alles
freut
Gute.
Mich. Danke. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, eurer Praxis durch stilvolle und individuelle Praxisbekleidung ein ganz eigenes Image zu verleihen, dann schaut doch am besten gleich mal auf der Homepage der Dressmanufaktur vorbei unter dress-manufaktur.com oder bei Instagram @dress_manufaktur. Hanna Martikova und ihr Team werden eure Marke in einer einzigartigen Corporate Fashion mit hohem Wiedererkennungswert und höchster Qualität vereinen. Den Link zur Dressmanufaktur, den findet ihr in der Podcast-Folgenbeschreibung und bei Instagram. Ich freue mich, dass ihr bis zum Ende der Folge zugehört habt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über eine Bewertung, falls ihr den Podcast über iTunes hört. Sehr gerne könnt ihr mir eure Eindrücke zum Podcast und zur Folge auch immer direkt über Instagram oder per Mail an dentalstarter@web.de mitteilen. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, ciao, servus und bis dann, eure Eva.